sollte. Ich lese uns aus Offenbarung 22, der Vers 6 und 7. Er hat ja bis jetzt praktisch das neue Jerusalem beschrieben, und zwar, er hat beschrieben in 21, das ganze Umfeld zeigt jetzt das Wasser des Lebens, zeigt der Leuchter, wie er verschwunden ist, und stattdessen nur noch Jesus im Mittelpunkt steht, die Ewigkeit ist angebrochen, im tiefsten Sinne des Wortes. Und zwar jetzt bringt er zweite praktisch abschließende Ermahnung, wo er sagt, und siehe, er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott der heiligen Propheten, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Siehe, ich komme bald. Glückselig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Er gibt jetzt nochmals ausdrücklich hier eine Direktive. Er sagt ganz klar, dass Gott ausdrücklich, praktisch über diese hierarchische Schiene, er gibt es dem Sohn, der Sohn gibt es dem Engel, der Engel gibt es dem Johannes, dass er ihm ausdrücklich zeigen will, was geschehen soll. Und zwar, es ist sehr schwierig. Aufgrund von solchen Bibelstellen haben praktisch die Ungläubigen und die modernen Theologen, haben sie gesagt, dass der Paulus und der Johannes und die ganze Bibel sich getäuscht hat. Sie sagt jetzt immer, die Wiederkunft Jesu wurde zur Lebzeit der Apostel als sofort einsetzendes Ereignis erwartet. Und es ist nicht eingetroffen, und darum stimmt die Bibel nicht. Aber es ist halt so, im Griechischen, die Worte, die hier stehen, das ist ein wenig anders, wir werden das nachher sehen. Das heißt nämlich gar nicht bald, wie es oft übersetzt wird. Das heißt was völlig anderes. Und wir werden es nachher sehen. Auf jeden Fall, er sagt hier ganz klar, es wird rasch geschehen. Und er sagt, glückselig praktisch, wer hier bereit ist, wenn er kommt, wer diese Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Was jetzt hier interessant ist, es gibt ja im Griechischen diverse Worte für das deutsche Wort oder Ausspruch oder Reden oder ähnliches. Und hier steht immer Logos. Und Logos ist in der Regel das Wort, das für die geschriebene Bibel benutzt wird. Das heißt, er sagt hier praktisch indirekt, diese Worte, das heißt, das hier Geschriebene, das Wort Gottes, die Bibel, ist gewiss und wahrhaftig. Und Gott hat es unter anderem auch aufschreiben lassen, um seinen Knechten, um denen, die ihm dienen, steht im Griechischen Sklaven, also den wahren Jüngern Jesu Christi, um denen zu zeigen, was dann geschehen wird. Und zwar nicht bald, sondern rasch. Das ist ein riesiger Unterschied. Und er sagt so, und jetzt ist wichtig, er sagt ganz klar, er wird praktisch bald kommen. Das steht auch bald, das steht auch rasch. Das eine Mal heißt praktisch in Schnelligkeit, und das zweite Mal heißt es rasch, unverzüglich, schnell, einfach, das wird sich blitzschnell abspielen. Jetzt sagt er, und glückselig wer, das interpretiere ich jetzt, einfach um bereit zu sein, die Worte der Weissagung dieses Buches, das heißt Logos, das Wort Gottes, bewahrt. Also hier ist nochmals ein Aufruf, das Wort Gottes zu bewahren, und zwar um bereit zu sein, und zwar weil es der Wille Gottes ist, dass dieses zuverlässige Wort uns zeigt, was auf uns zukommt und dass wir uns drum bereiten können. Das soll auch heute Abend Ziel sein, dass wir uns für diese Zeit bereiten. Aber es ist wichtig zu verstehen, was er hier meint. Er sagt, diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Wenn man Psalm 19, Vers 8 uns ansieht, vom Wort Gottes her, er sagt hier, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht den Unverständigen weise. Man könnte jetzt weiterlesen. Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen und so weiter. Die Bibel macht über sich selber eigentlich immer eine unzweideutige Aussage. Und zwar, sie sagt von sich selber, dass sie absolut vollkommen und absolut zuverlässig ist und dass sie eine Wirkung an den Herzen hat. Dass sie eine Wirkung an den Seelen hat, dass das bei Menschen wirkt, das Wort Gottes, das ist ein Normalzustand. Und wenn wir auch Titus 1, Vers 2 ansehen, und dann kommen wir schon in ein ganz schwieriges Fahrwasser. Also Fahrwasser ist das, was heute sich abspielt. Da sagt Paulus Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes, und der Vollerkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Wir haben Aussage. Und jetzt sage ich es einmal ganz deutlich. Es gibt ein unendlich dummes Geschwätz von Theologen. Ein unendlich dummes Geschwätz. Gott hat dem Menschen einen Verstand gegeben. Jetzt sage ich es einmal ganz, ganz einfach zu verstehen. Wenn Gott sagt, dass sein Wort vollkommen ist, also ohne Makel, ohne Fehler, und dass Gott es so getan hat, dass er praktisch seinem Wesen gemäß es niedergeschrieben hat, und sein Wesen ist hier eindeutig praktisch bewiesen, was heißt, dass er nicht lügen kann, dann ist es unzweideutig, dass in der Bibel kein Irrtum ist, aber auch gar keiner. Dann muss man das ganz nüchtern sehen, dann ist der Urtext der Bibel auch ohne Abschreibfehler. Dann ist schon ohne alles. Im Psalm 12 heißt es, dass Gott dieses Wort vor dem Geschlecht der Menschen, vor der Bösartigkeit der Menschen bewahren wird. Er wird es bewahren. Das heißt, das Wort ist vollkommen perfekt. Da ist kein Irrtum drin. Und das bedeutet natürlich auch, wenn man die Bibel ganz nüchtern liest, dass die Aussage der Bibel, die über das Heil sind, dass das Blut Jesu Christi mich reinmacht, dass auch die Aussage über 1. Mose, über die Schöpfung, genauso perfekt sind. Dass alle Aussagen der Bibel hundertprozentig stimmen, hundertprozentig perfekt sind, ohne Irrtum. Und dazu gehört, das möchte ich auch nochmals betonen, dazu gehört, dass auch Gott bloß einen Bibeltext geoffenbart hat. Er hat nicht 5000 Lesarten geoffenbart, sondern einen Text. Und da müssen wir Entscheidung fällen. Welcher Text? Wir sind überzeugt, dass es der alte Textus Receptus, praktisch der alte Urtext der Reformation ist, den Gott durch die ganze Kirchengeschichte geoffenbart hat. Es ist Unsinn zu glauben, dass Gott das Wort Gottes wörtlich inspiriert hat, dass er den Urtext, so wie es die Theologen uns teilweise weismachen möchten, oder auch die Textkritiker, dass er diesen Bibeltext, muss ich vorstellen, der gesamte Christenheit, das heißt, nicht nur der Reformatoren, auch die Waldenser, die ganzen Märtyrer, dass er auch diesen Grundtext auch am Hudson-Taylor, also alle großen Gottesmänner, vorenthalten hat. Das heißt, Gott hat denen die falsche Bibel gegeben, er hat sie ihnen versteckt. Und dass Gott dann die echte Bibel in der Endzeit, und ich möchte auch beweisen, dass wir in der Endzeit drin sind, was das rasch nämlich bedeutet, und dass er es dann ausgerechnet in der Endzeit einer modernen theologischen Schiene, die ihn ja ablehnt, praktisch offenbart, und dann nur ihre Bibelausgabe, die dem Papst geweiht ist. Da muss ich ganz ehrlich sagen, dazu reicht mein Glaube nicht ganz, weil das ist Unsinn, das ist biblisch gesehen Unsinn. Ich möchte nochmals betonen, Gott gibt eine Bibel, Gott gibt ein Wort Gottes, und dieses Wort ist inspiriert, und dieses Wort ist unfehlbar, und dieses Wort ist vollkommen. Jetzt kommt das zweite Problem. Um in die Landessprache übersetzt zu werden, brauchst du hier, ich sag mal, viel Arbeit, viel Treue. Es ist wichtig, das genau und wörtlich und auch sinngemäß zu übersetzen. Aber der Urtext selber ist vollkommen wörtlich inspiriert und vollkommen perfekt. Und es gibt bloß einen. Also das ist gar keine Frage. Aber es geht bis an unsere Substanz. Im 2. Korinther 1,20 sagt Schrift von sich selber. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt in ihm, das heißt in der Person Jesu Christi, ist das Ja und in ihm auch das Amen. Das heißt, das Wort Gottes ist von Gott her Ja und Amen. Jetzt kommt das Entscheidende. Viele Gläubige, und das wird in der Endzeit, wird es fatal werden. Und zwar, je weiter die Endzeit vorschreitet, wird etwas passieren. Und zwar, wir Gläubige können uns auf unsere Sicherungsmittel, die uns die Welt gegeben hat, nicht mehr verlassen, weil man sie uns nämlich entziehen wird. Weil wir indirekt in eine Christenverfolgung hineingehen. Wir gehen indirekt in den Druck hinein. Das heißt, wir werden immer wieder in Situationen kommen, wo wir nicht mehr uns auf das bisher bürgerlich Sichere verlassen können, sondern wo wir in Situationen kommen, wo wir in Gefahr kommen, geistlich, seelisch, körperlich, menschlich in jeder Beziehung. Und dann müssen wir beginnen, den lebendigen Gott zu suchen. Und dann ist von letzter Bedeutung, ob das, was die Bibel sagt, absolut richtig, absolut wahr, absolut unfehlbar ist. Und das, was hier geschrieben steht, dass alle Verheißungen Gottes in Christus Ja und Amen sind. Das heißt, alles, was Gott verheißt für die Gläubigen, dass das 100% eintrifft. Ich weiß das aus meinem Leben und ich weiß das aus dem Leben der Gläubigen, dass viele Gläubige, mir ist das auch schon oft genug passiert, du betest lange Zeit um etwas und es passiert nichts. Du betest vielleicht sogar aufgrund von Verheißungen und es passiert nichts. Und dann letztendlich, sage ich mal vorsichtig, glaubst du im Unterbewusstsein, das geht ganz langsam, das ist der Teufel, der da schürt, dann sagst du, ja, im Prinzip ist es normal, dass ich bete und es passiert nichts. Das Wort Gottes ist zwar richtig und Gott meint, was er sagt und sagt, was er meint, aber jetzt, wenn ich jetzt hier komme und bete, passiert nichts. Das heißt, man gewöhnt sich dran und das ist vom Übel. Das ist genau das, was gefährlich wird in der Endzeit. Wir müssen wieder glauben, was Gott sagt, wenn er sagt, diese Worte sind zuverlässig und gewiss in der Offenbarung. Und wenn er sagt im Psalm 19, Vers 8, das ist vollkommen. Psalm 119, 160, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Johannes 17, 17, dein Wort ist die Wahrheit. Das heißt, es ist alles perfekt. Gott kann nicht lügen. Alle Verheißungen sind Ja und Amen. In der Offenbarung 19, 9, 21, 5 wird es wiederholt. Ein dreifaches Zeugnis. Dann ist es so. Jetzt heißt es mal hart. Einmal sagt die Bibel, Gott handelt manchmal mit dem Menschen brutal. Zu Recht. Warum? Die Bibel sagt, Gott wird manchmal bestimmte Wege gehen mit den Menschen aus einem ganz einfachen Grund. Dann kommt ein wörtliches Zitat. Dann redet Gott dem Menschen und sagt, damit du nicht glaubst, du seist wie Gott. Damit der Mensch nicht denkt, Gott sei wie er. Das sei die gleiche Ebene. Sondern Gott ist oben im Himmel, wir sind unten auf der Erde. Der Herr Jesus kam, hat geoffenbart und gesagt, ich bin von oben, ihr seid von unten. Und das ist von letzter Bedeutung. Das heißt, Gottes Wort stimmt. Wenn das nicht funktioniert, dann gibt es immer nur ein Problem. Das bin ich selber. Weil ich nicht funktioniere. Aber Geschwister, es ist dramatisch. Warum geht ausgerechnet die Bibel in unserem Offenbarungstext hin und setzt diese Bestätigung, dass das Wort Gottes vollständig richtig und zuverlässig ist, kurz vor der Aussage, dass die Wiederkunft rasch sich abspielen wird, dass es alles rasch gehen wird und sagt, wohl dem, glückselig, glücklich zu preisen, dem, der das Wort bewahrt. Das ist ein ganz einfacher Grund, weil wir es brauchen werden. Die Endzeit wird schlimmer. Die Endzeit geht radikal in die letzte Endphase. Und man darf nicht unterschätzen, was sich auch in der Welt tut, vom Zeitgeist her. Wir sind wieder ein Stück gekippt in diesem Jahr. Es geht, ich weiß nicht, was bis zum Jahresende weiter passiert, aber wir kippen immer weiter. Und von daher ist es von letzter Bedeutung, dass man das Wort Gottes ernst nimmt. Und zwar so ernst nimmt, dass man sich bewusst ist, es ist von Gott geoffenbart, es ist übernatürlich, es ist sein Wille und es stimmt in jedem Buchstaben. Amos 3, Vers 7. Nein, Gott, der Herr, tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart habe. Das heißt, das ist das Grundprinzip, dass Gott seine Knechte, seinen Jüngern, seinen Nachfolger offenbart, was er tun will. Und er hat in der Offenbarung Jesu Christi, der Gemeinde, geoffenbart, was kommen wird, was passieren wird. Und er will, dass wir bereit sind, wenn diese Zeit abläuft. Da geht es nicht um Spekulation. 1. Mose 18, 17, da sehen wir es, als Sodom und Gomorra war, sagt Gott auch, wie könnte ich Abraham vorenthalten, was hier passiert? Bevor das Gericht kommt, offenbart er ihm, das Gericht kommt. Er gibt ihm Gelegenheit zu handeln im Gebet. Epheser 3, 5 sagt zum Beispiel nochmals, dass das ganze Geheimnis der Erlösung verborgen war und dann geoffenbart wurde. Und wenn Gott offenbart, dann ist es eindeutig, dann kann es ein einfältiges Kind kann es begreifen, wenn es die Bibel liest. Die Bibel ist letztendlich zwar ein Buch der Geheimnisse, weil es nämlich dem, der nicht wieder geboren ist, verborgen ist. Aber wenn ein Gläubiger mit offenem Herzen die Bibel liest, dann ist die Offenbarung Gottes da. Die Bibel sagt nicht, das Wort Gottes wird Geist und Leben, sondern es ist Realität, ist schon da. Aber vor dem Hintergrund müssen wir einfach sehr betont hier die Bibel nochmals und sagt, es ist wirklich von großer Bedeutung, dass das Wort so zuverlässig und so gewiss ist, auch wenn die Wiederkunft rasch und blitzschnell sich abwickelt. Er sagt hier nochmal am Schluss, glückselig, der bewahrt, weil es wird gefährlich. Und von daher ist es, denke ich, wichtig, dass man sich aufs Wort Gottes stellt. Da gehört auch dazu, dass man zum Beispiel 1. Petrus 1, Vers 10 ernst nimmt, wo die Bibel sagt, dass alle Propheten im Prinzip vor Jesus geredet haben. Da Jesus wurde doch das ganze Alte Testament die ganze Zeit geoffenbart. Er ist das Zentralthema, das Zentrum der Heiligen Schrift. Und es geht auch bei dem Text der Offenbarung letztendlich um die Person Jesu, die wiederkommt. Und das, ich denke, ist für uns von letzter Bedeutung, weil das, was sich in der Welt abspielt, ist unfassbar. Also da muss man sagen, da muss man weggucken. Ist einfach zu extrem. Wenn wir das in Ruhe uns angucken, dann sagt unser Text, zuerst diese Worte sind gewiss und wahrhaftig, der Herr, der Gott der heiligen Propheten hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch oder schnell geschehen soll. Ich zeige es nachher im nächsten Vers, was das heißt. Die Ankündigung der Wiederkunft, er kündigt hier an und sagt praktisch, ich komme bald. Und das Nächste, der Herr Jesus wird wiederkommen. Als ich mich bekehrt habe, im Jahr 74, da war das so, dass die Gemeinde in einer ganz seltsamen Stimmung war. Die Gemeinde war in einer Wiederkunftserwartung, wie ich sie nie mehr gesehen habe. Es kam unter anderem von dem Buch vom Herr Lindsay, Alter Planet Erde. Man hat das erste Mal ihre ganz große Bandbreite in Deutschland gelesen von der Wiederkunft Jesu, hat das erste Mal die Zeichen der Zeit gesehen. Da hat sich auch einiges zusammengebraut. Seit 67 war der Ruck in der Endzeit. Und du hast gesehen, hier steht was. Es war der Yom Kippur-Krieg, 73. Du hast gesehen, mit Israel, es geht weiter, weiter, weiter. Und die Gemeinde war immer Aufbruch. Und mir ist aufgefallen, in der Zeit, da haben die Gläubigen, ihr kennt die Harald-Frage, ihr kennt die Gabi-Frage, ihr kennt alle Fragen, die in der Zeit da waren. Die haben immer, es gab immer zwei Themen, die vorherrschend waren im Reich Gottes. Die Wiederkunft Jesu, der Herr kommt wieder, bist du bereit? Und das zweite war, was ist der Wille Gottes? Und jetzt geh heute durch die Christenheit. Geh mal quer durch, von links nach rechts raus. Du hörst es nicht mehr. Weder das erste, dass der Herr Jesus wiederkommt, noch das zweite, wie erkenne ich den Wille Gottes? Während sie ja fast schon nichts anderes dreht. Es hat uns umgetrieben, bis aufs Blut. Wenn ihr bereit sein wolltet, wir wolltet Gott dienen. Und hier siehst du plötzlich, wenn man dann sieht, als Gott die Gemeinde mahnt, dann hat es ja gewusst, man liest das zu aller Zeit, das sagt er, praktisch, für die Endzeit ist von letzter Bedeutung, er kommt wieder, und ist von letzter Bedeutung, dass man das Wort Gottes bewahrt, das heißt, auch sein Wille tut, Gott dient. Und was das dann praktisch heißt, das werden wir sehen. Also hier ist jetzt zuerst einmal die Proklamation, siehe, ich komme bald. Immer wenn das Wort siehe steht, das hat im Griechischen eine riesige Bedeutung. Es gibt Leute, und das war bei uns auch der Fall, wo man gesagt hat, um den Bibeltext normal zu gestalten, müssen wir das siehe praktisch wegmachen. Aber das konnten wir nicht, und zwar aus dem Grund. Ob da der Lesefluss drunter leidet oder nicht, das ist völlig egal, weil das siehe heißt praktisch Vorsicht. Merke auf. Pass auf. Hier ist eine Besonderheit. Achtung, würde man im Schwäbischen sagen, da ist was. Das heißt, hier ist eine Besonderheit. Siehe, eine Besonderheit. Und jetzt sagt er, der Herr kommt rasch oder bald. Und ich denke, wir müssen uns etwas bewusst sein. Johannes Evangelium im Kapitel 14, man sagt ja, die Kapitel 13, 14, 15, 16, 17, diese fünf Kapitel, sind praktisch das Vermächtnis, wo der Herr die Gemeinde vorbereitet, auf sein Kommen, auf die Zeit, wo er weg ist. Und hier sagt er, in 14, und das ist eine ganz, ganz entscheidende Stelle, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das ist eine ganz klare Aussage. Er sagt, ich gehe in den Himmel. Und im Himmel hat er nicht nur sein Blut ins himmlische Heiligtum gelegt, um das mosaische Gesetz zu erfüllen. Er hat sich nicht nur zur Rechte des Vaters gesetzt, als Sohn Gottes. Er vertritt uns nicht nur Tag und Nacht als hohe Priester, sondern er ist in den Himmel eingegangen und hat für uns Wohnungen bereitet. Aber dann sagt er klipp und klar, aber vom Höhepunkt werde ich wiederkommen. Das heißt, er proklamiert hier und verkündet seine Wiederkunft. Er kommt zurück. Und jetzt kommen wir zur ganz, ganz wichtigen Gemeinde, Thessalonich. Ist offenbar in Apostelgeschichte 17 beschrieben, die Gründung von Thessalonich. Und man sagt allgemein, der Thessalonikerbrief ist auf jeden Fall, das ist keine Frage, einer der ersten Briefe. Also es gibt hier so unterschiedliche Zeitangaben. Galater, Jakobus, Thessalonicher, aber einer der ersten drei ist auf jeden Fall. Und hier ist etwas, und zwar in Kapitel 1. Da erklärt der Paulus dieser Gemeinde, die unter größter Verfolgung hier ihren Weg geht, erklärt er und sagt, ich lese ab Vers 9, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott als Sklaven zu dienen und um seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Jetzt sagt er was ganz Einfaches. Der Normalzustand eines Bekehrten ist, und es war hier ihre ganz einfache Gemeinde, die sich unter Verfolgung bekehrt hat, der Normalzustand, von dem ging er aus, sofort als er seinen Brief schrieb, dass sie ihn erwarten. Was hat er ihnen dann gepredigt, Tag und Nacht? Das ist ja gar keine Frage, die Wiederkunft Jesu Christi. Sagt, ihr erwartet ihn. In der Petrusstelle, Parallelstelle heißt einfach, dass ein wahrer Gläubiger der Tag des Herrn erwartet und praktisch ihm entgegeneilt. Man könnte auch übersetzen, beschleunigt. Das ist ein bisschen fragwürdig, aber auf jeden Fall, dass man ihm entgegeneilt. Das heißt, mischere Haltung der Erwartung. Und ich denke einfach, dass es ganz wichtig ist, dass man sich bewusst macht, diese Wiederkunft, die wird letztendlich eingeleitet durch bestimmte Ereignisse. Die wird angezeigt. Matthäus 16, Vers 3, sagt der Herr Jesus. Heute, also da sagen die Leute, weil sie der Himmel zehrt und alles Mögliche. Praktisch, es gibt ein Ungewitter. Und jetzt sagt er, ihr Heuchler, das Aussehen des Himmels versteht ihr zu beurteilen. Die Zeichen der Zeit aber nicht. Und da steht für Zeit das griechische Wort Kairos. Das heißt, die Zeichen der göttlichen Zeitpunkte. So könnte man da auch übersetzen, göttliche Klammer, weil das steht im Urtext. Aber die Zeichen dieser Zeitpunkte, die Gott gesetzt hat, für die gibt es Zeichen. Und diese Zeichen sind in der Bibel im untrüglichen Wort Gottes geschrieben, wo man das nachgucken kann, was hier letztendlich gemeint ist. Aber jetzt nochmal zu dem vorigen kurzen Satz, wo es heißt, er soll den Knechten zeigen, was rasch geschehen soll. Und er soll praktisch proklamieren, dass der Herr Jesus bald kommt. Das ist das so die Botschaft. Das steht jetzt nicht als Aufforderung da, aber das ist letztendlich für uns das Entscheidende. Dass das alles schnell passiert, rasch, und dass der Herr Jesus bald kommt. Da steht im Griechischen das Wort Tachos. Da kommt unser Tachometer vom Auto her. Und was ist ein Tachometer? Ein Tachometer ist ein Messgerät, wie schnell es geht. Und genau so ist die Bedeutung. Das Wort Tachos, das ist also ein Hauptwort. Also man hätte hier, wenn man jetzt ganz wörtlich übersetzt hätte, hätte man übersetzen müssen, praktisch zu zeigen, was in Schnelligkeit geschehen soll. Hätte man auch übersetzen können. Was ist das zu reden mit dem Deutschen heute? Und zwar das Wort Tachos bedeutet Schnelligkeit, rasch, bald. Das ist die Grundbedeutung. Oder Eile. Einfach rasch. Schnell beiden. Damit meint die Bibel nicht, dass der Herr Jesus im Jahr 90 nach Christus wiederkommt oder im Jahr 120, dass die Frist bis zu seiner Wiederkunft, dass die ganz kurz ist, sondern damit meint die Bibel praktisch diese ganze Ereignisse geschehen Tachos, das heißt mit Schnelligkeit. Da steht der Dativkonstruktion en, das ist immer praktisch instrumental. Da muss man praktisch fragen, wie geschieht es? Wie? Und da kann die Antwort bloß sein, in Tachai schnell, in Schnelligkeit, blitzartig. Das heißt, das, was hier passiert, er sagt hier, was rasch geschehen soll, das heißt, die Abläufe dieser Beschreibungen der Wiederkunft, die Abläufe dieser Endzeitbeschreibungen, sagt die Bibel, es geht rasend schnell, sodass du gar nicht mehr mitkommst. Es geht in Schnelligkeit, wie bei einem Tachometer, wo die Geschwindigkeit immer schneller wird. Das heißt, es ist ein Schneeballsystem. Es geht schnell. Die Endzeit geht schnell, rasend, der Zerfall, der Abfall, alles geht blitzartig. Geschwister, ich sage euch ganz ehrlich, wenn ihr mir vor 25 Jahren erzählt hättet, wie die Christenheit heute aussieht, hätte ich nicht geglaubt. Ich hätte gesagt, das ist ein Märchen, das ist Unsinn. Die Christenheit kippt jedes Jahr ein Stückchen schneller. Es geht immer schneller. und für Aussagen, wo früher jeder normale Gläubige, der lauste Gläubige dafür eingestanden ist, wirst du heute als Extremist verurteilt. Wo jeder normal einigermaßen, ich sag mal, selbst ein etwas unterentwickelter Gläubiger dafür gestanden ist, wenn du das heute öffentlich sagst, dann wirst du als extrem. So weit sind wir heute. Das heißt, da ist was passiert. Das ist passiert rasend schnell. Ich sage vielleicht am Schluss nochmal was dazu. Dieses Entachos also ist praktisch schnell in Eile. Das nächste Wort, siehe, ich komme bald, da steht praktisch eine ähnliche Konstruktion, das heißt Tachy, und das heißt eilig, sofort, alsbald, schnellstens. Das heißt, und damit sagt der Herr Jesus, sei Wiederkunft wird im gleichen, auf der gleichen Ebene ablaufen. So wie die Endzeit ganz schnell sein wird, wird alles, was sei Wiederkunft betrifft, blitzartig ablaufen. Und damit hat die Bibel nie gelehrt, dass der Herr Jesus ganz, ganz schnell nach der Ausgießung vom Heiligen Geist kommt, sondern er wird kommen praktisch, und wenn er kommt, werden die ganzen Prozesse drumherum, die ganzen Abläufe, die Geschehnisse, werden blitzschnell ablaufen, ganz, ganz, ganz schnell. Also er wiederkommt, wird blitzartig. Einmal steht der Wort, das kommt, wo unser Fremdwort Atom davon kommt. Das heißt, alle Abläufe der Endzeit sind schnell. Und zwar, das Wort Tachai steht für, ich sag's einmal, ich will jetzt nicht übertreiben im Sinne von überfallartig, aber es geht schnell, es geht rasend, es geht blitzartig. Und damit ist für uns klar, haben wir, und das ist schon mal ganz wichtig für uns als Quintessenz, wir haben keine Zeit zum groß überlegen, sondern diese ganzen Prozesse, die gehen so schnell, dass wir gar nicht mitkommen. Und drum sagt doch der Herr in unserem Text, drum musst du das Wort Gottes bewahren. Du musst es vorher bewahren. Du musst es heute bewahren. Du musst dein Herz bereit machen, dass wenn diese schnellen Abläufe kommen, dass dir die Luft wegbleibt, dass du gar nicht mehr mitkommst, dass du bereit bist. Du kannst nicht erst beginnen, dich innerlich vorzubereiten, wenn der Prozess schon läuft. Das ist zu spät. Und ich muss einfach sagen, es wird rasch geschehen, es wird schnell geschehen, es wird blitzartig, es wird überfallartig geschehen, alles. Und wir sehen das Stück davor. Es kippen heute Dinge, die undenkbar waren. Wenn du nachforschst, siehst du, dass sie jahrelang vorbereitet waren. Und dann kippen sie plötzlich. Also, ich möchte nur mal eins betonen. Wenn ihr das Jahr 1970 ins Auge fasst, kurz nach 67, nachdem die Endzeit den entscheidenden Ruck getan hat, ihr müsst die Gesetzgebung angucken. Da gab es Paragraphen, wie zum Beispiel, also vor 70, einfach vorher. Da gab es Paragraphen, wenn ich ein Vermieter war und habe ein Pärchen, die unverheiratet waren, meine Wohnung vermietet, da bin ich bestraft worden wegen Kuppelei. Heute ist die Hurerei, das Zusammenleben ohne Trauschein und sexuelle Aktivität außerhalb der Ehe der Normalfall. Das ist was passiert. Da ist in den Köpfen einer ganzen Welt, einer ganzen Nation, ist was passiert. Das war Jahrhunderte undenkbar und plötzlich ist es da. Früher war es so, du durftest den Namen Gottes nicht lästern. Ich habe in diesem Blatt, ich habe es immer noch abonniert und der Harald, wir lesen es miteinander, fleißig. Ich habe dieses Idea-Spektrum abonniert. Und wenn ich jetzt sehe, was selbst in dieser frommen Zeitschrift für, wie soll ich es nennen, lockere, bösartige Artikel kommen. Ich zeige es, wenn wir abgeschaltet haben. Zeige ich ein paar Sachen, weil das kann man öffentlich nicht von sich geben. Ich möchte ja auch gar nicht. Dann siehst du, da ist die Gotteslästerung ist sehr primitiv geworden. Heute habe ich einen Artikel gelesen, wo aus einer anderen Zeitschrift, wo jemand sagt, naja, die Bibel ist geschrieben, damit ihr wisst, wie Gott funktioniert. Das ist im Endeffekt nichts anderes. Das hört sich zwar nett an, aber es ist offene Gotteslästerung. Und Gotteslästerung war früher in Deutschland unter Strafe. Heute ist es so, der Paragraph wurde geändert. Ich sage jetzt einmal primitiv vereinfacht. Ich kann heute da rausgehen und Gott öffentlich lästern. Da passiert mir nichts. Wehe mir aber, ich gehe da raus und lästere eine Religionsgemeinschaft. Ich gehe jetzt zum Beispiel da raus und schrei über irgendeine Religionsgemeinschaft, das ist eine Sekte. Dann werde ich bestraft. Das Lästern einer Religionsgemeinschaft ist heute verboten, aber nicht das Lästern Gottes. Also wieder, nur zwei Beispiele, wieder was passiert. Da ist irgendwas im Kopf passiert. ich rede jetzt gar nicht von dem, was nur ein Betrug ist. Dass zum Beispiel Kinder abzutreiben, das war früher ein schlimmes Verbrechen. Heute, wir haben ganze Fabriken. Wir haben Mörderfabriken. Das ist alles normal. Und da merkst du etwas, da ist in den Köpfen etwas passiert. Und jetzt sage ich mal ehrlich, ihr Älteren, habt ihr gemerkt, wie das gegangen ist? Wisst ihr, wie es ging? Blitzschnell, genauso wie es hier steht. In Tachai. Tachos. Tachometer. Schnell, rasend, blitzartig, ohne dass wir es überhaupt gemerkt haben teilweise. Und genau das sagt die Bibel, das ist Endzeit. Du merkst es gar nicht mehr. Es geht so schnell, dass du gar nicht mitkommst. Es geht wie bei Krankheiten in Schüben. Manchmal ist eine Weile Ruhe, dann kommt plötzlich ein blitzartiger Schub und dann hast du wieder Entwicklung, die ist so bösartig, du kannst sie nicht mehr aufhalten. Und hier sagt die Bibel, das ist genau das, was die Endzeit prägt. Und drum musst du das Wort Gottes bewahren. Er sagt hier, drum musst du die Worte der Weissagung dieses Buches bewahren. Das ist dein Schutz, auf Deutsch. Und wir haben ja gesehen, die Wiederkunft ist etwas, von dem die Bibel ausgeht, das ganz normal ist. Ich habe mir überlegt, wenn die Thessalonicher, wenn der Paulus ihnen schreibt, und den Sohn Gottes vom Himmel zu erwarten, genauso wie zum Beispiel der Kämmerer, der Philippus fragt, was hinter mich getauft zu werden, also hat er über die Taufe geredet. Wenn der Paulus der Thessalonicher das schreibt, dann hat er massiv über Endzeit mit ihnen geredet, dann hat er massiv über Wiederkunft Jesu mit ihnen geredet, das ist überhaupt keine Frage. Und da muss man einfach sehen, das ist ein entscheidender Punkt. Und hier kommen wir jetzt zum Punkt, wo ich einfach nochmal das bald ziehe, ich komme bald, ich möchte es nochmal einordnen, auch von den Abläufen her. Was lehrt denn die Bibel über das bald? Was werden die Merkmale der Endzeit sein? Was wird bald, schnell, eilig, in Tachai, Tachometer, geschehen? Und hier gibt es eine Einordnung. Ich möchte nochmal etwas betonen, ich denke, das ist wichtig. Die Bibel nennt die gesamte Zeit praktisch der Gemeinde Jesu Christi, das heißt vor der Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsten, bis hin zu der Entrückung, zu der Wiederkunft Jesu Christi, nennt die Bibel die Zeit des Endes, die Endzeit. Also es ist falsch zu sagen, Endzeit ist seit 1948. Endzeit ist seit der Ausgießung vom Heiligen Geist. Und das, was die Bibel, oder was wir mit Endzeit betiteln, wie wir es nennen, also die Zeit ab der Gründung vom Staat Israel, die letzte Phase, das nennt die Bibel das Ende der Tage. Die letzten Tage, das Ende der Endzeit. Und zwar 1. Petrus 4, Vers 7 sagt, es ist nahe gekommen das Ende aller Dinge. Das Ende ist da, aber das Ende des Endes, die Endphase, wo es nicht mehr 5 Minuten vor 12 ist, sondern vielleicht nur 30 Sekunden vor 12, das ist das, was die Bibel mit der wirkliche Endzeit bezeichnet, und sie nennt auch die ganze Zeit, das ist auch interessant, sie nennt die ganze Zeit der Gemeinde die große Drangsal oder die große Trübsal. Die große Trübsal sind nicht die letzten 7 Jahre, sondern die große Drangsal sind letztendlich, ist praktisch die ganze Endzeit, die ganze Gemeindezeit, die ganze Gemeindeperiode, und das, was wir unter Endzeit, unter großer Trübsal versteht, das ist die zweite Hälfte dieser Danielscher Jahrwoche. Danielsche Jahrwoche sind ja 7 Jahre. Das sind diese 3,5 letzten Jahre. Und das nennt die Bibel die Not Jakobs. Jeremia 30, Vers 7. Also das ist das, was man allgemein unter große Trübsal bezeichnet. Mir ist es nicht schlimm, wenn man das falsch betitelt. Hauptsache man versteht, was da passiert. Dann ist mir egal, wenn man falsch dazu sagt. Aber mir ist einfach wichtig, dass man hier sauber biblisch denkt. Und wenn ihr Hesekiel lest, ich empfehle euch, lest einfach mal ganz langsam Hesekiel 37, 38, 39 durch. Wisst ihr, nicht in Hektik, sondern ganz ruhig, ganz sachlich. Lest es einfach durch, lasst es auf euch wirken. Dort redet die Bibel immer vom Ende der Tage, von der letzten Zeit und immer in Bezug auf Israel. Und das, was wirklich das Ende der Tage ist, die letzte Zeit, die letzte Periode, das ist seit der Gründung vom Staat Israel. Wenn wir jetzt die Endzeit, diese Zeit, die jetzt von der Bibel her schnell abläuft, die rasend abläuft, klassifizieren möchte, dass man versteht, was meint er hier mit ich komme rasch, ich komme bald, ich komme eilends? Was wird hier passieren? Was ist das, wo er sagt, was rasch geschehen soll? Wir müssen mal einfach sehen, das ist das Umfeld, das hier passiert. Und in Matthäus 24, das ist ja das große Kapitel über die Endzeit, dort ist letztendlich viel beschrieben, aber nicht alles. Jetzt möchte ich etwas nochmals betonen. Wenn man die Bibel liest, dann muss man sie genau lesen. Und Matthäus 24 ist mitnichten ein Kapitel über Endzeit. Sondern Matthäus 24 ist ein Gesamtkapitel, prophetisch, über drei heilsgeschichtliche Epochen hinweg. Und wenn ich die drei Epochen nicht unterscheide, dann werde ich Unsinn erzählen über die Endzeit. Also ich benutze jetzt das Wort Endzeit auch im Sinne von die letzten Tage. Ausdrücklich, beginnend mit der Gründung des Staates Israel 1948. Beginnend mit der Gründung der Ökumene im Jahre 1948. Und zwar, hier haben wir etwas. Was steht in dem Text Matthäus 24? Er sagt hier, als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen? Und das dies ist eindeutig, das ist vorher die Zerstörung des Tempels. Sie fragen, wann wird der Tempel zerstört? Er sagt, er wird abgebrochen. Und jetzt fragen sie, wann wird dies geschehen? Vers 3. Das erste Ereignis, die Zerstörung des Tempels in Jerusalem, 70 nach Christus, ist in dem Text drin. Da kannst du ganz genau gucken, wo das ist. Fangt bei Vers 15 an. Das nächste, was hier drin ist, und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft sein, deiner Parousie, praktisch der Entrückung, ist ja auch drin. Also da ist drin, Zerstörung des Tempels, 70 nach Christus, und die Entrückung. Und das dritte, und des Endes des Äons oder der Weltzeit. Jetzt kann man streiten. Ist das Ende des Äons die sichtbare Wiederkunft auf der Ölberg? Oder ist das Ende des Äons die Wiederkunft, also praktisch das Ende des tausendjährigen Reichs? Also nach meinem Verständnis ist es praktisch das Ende des tausendjährigen Reichs. Der Abschluss dieser Zeitperiode, bevor dann die Ewigkeiten, es gibt nicht eine Ewigkeit, sondern mehrere, bevor die Ewigkeiten anbrechen. Wenn man jetzt reinguckt, Matthäus 24, 4 und 12, jetzt müssen wir mal gucken, was wird schnell geschehen? Was wird blitzschnell ablaufen? Er sagt hier, habt Acht, dass euch niemand verführt. Das heißt, eines der entscheidenden Merkmale dieser Zeit wird sein, dass eine rasend schnelle Verführung geschieht. Auch in der Christenheit. Wir haben innerhalb kurzer Zeit das, was Paulus die Korinther schreibt, auf den Kopf gestellt. Paulus geht zu den Korinthern und sagt, ich rühme mich nichts als des Kreuzes Jesu Christi. Das ist es, was ich euch predige, das Kreuz. Das heißt, der grausame Opfertod Jesu Christi, das Vergießen des Blutes für meine und deine Sünde und gleichzeitig, dass du mit Christus gekreuzigt bist, dass du kein Eigenleben mehr hast. Sagt Paulus, dessen rühme ich mich und das predige ich. Und die Christenheit hat innerhalb von kurzer Zeit, das sind ein paar Jahre gewesen, hat sie die Botschaft auf den Kopf gestellt, aber radikal. Und ist praktisch hingegangen und hat ein Wohlfühlevangelium losgelassen, dass mir die Luft wegbleibt. Ein Wohlfühlevangelium. Ihr müsst mal gucken. Ich kriege ja Material ohne Ende. Ich könnte Papierfabrik schon lange aufmachen, wenn ich es verwerten könnte. Was bei mir zu, also wirklich. Ich sage mal, ich ertrinke in Papier. Aber was da kommen Prospekte. Wenn ich jetzt sehe, was für fromme Prospekte kommen, das geht alles auf Event. Die ernsthaftesten Gläubigen machen Eventreisen. Ihr wisst, was Event heißt. Event heißt ganz einfach auf Schwäbisch, es ist etwas los. Also da ist was. Da ist ein Reiz dahinter, da passiert was. Neudeutsch würde man sagen, da ist Action. Das ist Event. Die Gläubigen haben früher der Bibel geglaubt. In der Bibel steht, ich soll alles dran setzen, dass ich ein ruhiges Leben habe. Und das macht ja der Herr so, dass du im Beruf, im Alltag, in der Gemeinde, in den Kämpfen zerschlagen wirst, dass du dich nach Ruhe sehnst. Das ist ja normal. Du sehnst dich danach, den Willen Gottes zu tun und ein ruhiges Leben zu führen. Das ist der Normalzustand. Aber jetzt kommt wiederum dieser teuflische, antichristliche Geist der Endzeit, der laut 1. Johannes 4 praktisch die Wiederkunft des Antichristen oder die Ankunft des Antichristen, die Ankunft oder Wiederkunft des falschen Christus vorbereitet, des Antichristen, und die stellt es auf den Kopf. Das heißt, plötzlich haben die Gläubigen keine Sehnsucht mehr nach Ruhe, sondern plötzlich kriegen sie Action. Und plötzlich sind sie wie diese Welt. Und da ist was passiert. Und das gehört zu dem, zu dieser Gesamtverführung, was blitzschnell geht. Und diese Verführung beinhaltet natürlich auch, dass man Positionen freigibt. Die Bibel betont immer wieder, Altes Testament, Es gab eine Todesstrafe vor Gott, wenn man Götzediener war, wenn man andere Menschen praktisch in den Götzendienst hineingeführt hat. Gott sagt ganz klar, wenn du jemand hörst, ob es deine Frau ist, ob es deine Kinder sind, ob es dein Verwandter ist, deine Nachbarn sind, du hörst jemand, der jemand anders vom Haus Israel zum Götzendienst anstiftet, dann musst du ihn anzeigen, dann muss er sterben. So hat sie Gott Götzendienst. Auf dem evangelischen Kirchentag war der Star der Dalai Lama. Ein Okkultist. Das ist nichts anderes wie das Gräuel aus 5. Mose 18. Das ist nichts anderes als das, was passiert. Wisst ihr, jetzt sage ich es mal vorsichtig. Dass das normal ist und dass niemand aufschreit und sich niemand wehrt, das ist letztendlich das Zeichen, dass die Verführung bereits gezogen hat. Das ging so schnell, dass kaum noch Widerstand da ist. Der Widerstand ist minimal. Ja, der Bibel, wunderbar. Eine der raffiniertesten Verführungen, die ich je gesehen habe. Im Jahr der Bibel wird in der Regel werden Bibel angeboten. Ich kann euch das nachweisen. Die meisten stehen draußen, ich habe die alle mal besorgt. Du kannst nachweisen, dass in diesen Bibeln überall das ökumenisch-katholische Taufverständnis drin ist. 1. Korinther 12 ist in der Regel mit dem Hauptwort Taufe übersetzt. Und damit hast du die Verführung der Ökumene, die Verführung des Katholizismus, die Taufwiedergeburtslehre, hast du voll drin. Und jetzt kommt das Entscheidende. Die Bibel, die verkauft nicht ein liberaler theologischer Verlag. Das war früher so. Die verkauft heute die bibeltreuesten Verlage. Da gibt's keine Grenze mehr. Und da siehst du etwas, das ging so schnell, so blitzartig, du bist gar nicht mitgekommen. Du hast gesagt, oh ja, neue Bibelübersetzung, und ich mache inzwischen so, neue Bibelübersetzung, wunderbar, ich hol sie raus, schlag 1. Korinther 12 aus, Sacharja 13, Vers 6, und dann weiß ich, was geschlagen hat. In der Regel mal wieder zu und schiebst wieder rein, weil das ist erledigt. Aber das ist, dass das da ist, das gab's früher. Es gab früher durch die Zürcher, die ja sehr modern theologisch angehaucht ist. Es gab früher durch andere Übersetzungen wie Wilkins und ähnliches, gab's immer etwas. Aber dass das sich in der evangelikalen Welt unter den Gläubigen so rasend und so blitzartig verbreitet, das ist diese schnelle um sich greifende Verführung. Dieser moralische Verfall, dieser geistliche Verfall. Wisst ihr, und es ist auch so, dass die Person Jesu in den Dreck gezogen wird. Das ist eigentlich das, dass man zum Beispiel, es war jetzt, ich glaube 2 Jahre her, da hat sich tatsächlich eine Firma getraut, die Grippe, also so wie es in der Welt ja üblich ist, Grippe, Jesuskind, Maria, Josef, Ochs, Esel, als Gummibärle zu produzieren. Das ist eine der ekelhaftesten Formen der Gotteslästerung. Aber jetzt kommt das Verrückte. Da regt sich niemand wirklich auf. Da hat es ein paar, die Widerstand leistet, aber die Masse auch der Gläubigen regt sich nicht mehr auf. Das heißt, da ist was passiert. Da ist in blitzartigen Abläufen hat sich die Verführung in die Köpfe durchgesetzt. Ich könnte euch jetzt lauter Scheußlichkeiten erzählen, ich möchte es einfach lassen, um zu zeigen, es ist etwas Furchtbares. Vers 12, und wenn die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Jetzt haben wir ein Problem. Die griechischen Wörter, die haben sehr oft eine Doppelbedeutung. Das heißt, wir sind ja im Deutschen gewöhnt, dass ein Wort in der Regel eher eine Bedeutung hat, aber im Griechischen kann es sein, du hast eine ganze Palette. Und das Wort für hier Gesetzlosigkeit, Nomos ist das Gesetz, und wenn dann das A davor steht, dann ist dann für sich das Gegenteil, nämlich die Gesetzlosigkeit, bedeutet nicht nur Gesetz, sondern das Nomos kann genauso gut Prinzip bedeuten. Also kann ich hier übersetzen, praktisch, wenn ich jetzt eine moderne Übersetzung machen müsste, wo ich vom Urtext weggehen würde, würde ich hier übersetzen. Und weil die Gesetzlosigkeit, die Prinzipiellosigkeit, die Charakterlosigkeit überhand nimmt. So würde ich das übersetzen. Dass niemand mehr weiß, was gut und böse ist. Und das ist genau die Sünde Israels gewesen. Der Götzendienst war die Sünde Israels. Dass man nicht mehr weiß, was gut und böse ist, ist die Sünde Israels gewesen. Und das ist die Sünde des Menschen. Und das bricht jetzt ihre gottlose Endzeit, und zwar mit einer rasenden Geschwindigkeit auch über die Gläubigen herein. Das heißt Prinzipiellosigkeit. Da gehört dazu, man steht nicht mehr vom weißen Haupt auf. Ich sage es nicht, weil ich weiß bin. zähle mich eigentlich nicht so ganz zu denen, wo gemeint sind von der Sache her. Sondern da ist jemand, der im Rentealter ist, wo man sagt, ein älterer Mann oder eine ältere Frau, dann hat man die früher geehrt. Vater und Mutter haben wir geehrt. Und das alles ist tot. Das ist diese Gesetzlosigkeit, diese Prinzipiellosigkeit, die blitzartig sich verbreitet hat. Du hast es gar nicht gemerkt, so schnell ging es. Das heißt, da ist etwas passiert. Im Volkskörper, im Zeitgeist und bei den Gläubigen in den Gemeinden. Ich bin das erste Mal in Berührung gekommen als ein alter Patriarch, ein wirklicher Patriarch des Reiches Gottes. Ein Bruder, wo ich muss ganz ehrlich sagen, er ist heimgegangen inzwischen. Ich habe selten mal einen Mann so geschätzt. Der hat mir erzählt, die Brüder sitzen vorne, also es ist kurios. Sie sitzen vorne, drei links, drei rechts, das sind die praktisch die Brüder, die älteste Dienste, die sitzt vorne. Er sagt eines Tages, ich habe jetzt schon fast 12, 13 Jahre her, hat er uns das erzählt und dann blieb die Luft weg. Da sagt der Bruder, plötzlich kam eine junge Schwester, Mini-Rock setzt sich zwischen die Brüder rein. Und jetzt kam etwas. Und dann, natürlich bei mir, da war ich noch ein bisschen jünger, schon rote Ohren gehabt, wo er das erzählt hat. Aber die Brüder haben mir dann etwas erzählt und da bin ich sehr nachdenklich heimgegangen. Zu Deutsch, wir waren hilflos. Sie haben nicht gewusst, was tun. Sie waren nicht vorbereitet, dass das passiert. Sie waren nicht vorbereitet, dass da so etwas passieren könnte in ihren Reihen. Was haben sie dann gemacht? Sie haben nicht reagiert. Dann ruft mir ihre Schwester und die Bewegung, die haben miteinander zu tun, die Gemeinde, ruft mir aus ihrer Schwestergemeinde von der Gemeinde. Sagt zu mir, Karl Hermann, Schwester, die bei uns war, dann weggezogen ist. Die sagt zu mir, ich bin fertig, war mittags um eins. Dann sage ich, wieso? Sie sagt, ich komme aus der Versammlung. Weißt du, was passiert ist? Sagt, wir haben Brot gebrochen. Wir haben es einmal gefeiert. Plötzlich sagt sie, steht ein junger Bruder auf, nimmt das Brot, wirft es auf den Boden und trampelt auf dem Brot rum und sagt, so hat man den Herrn behandelt. Und ich habe sie dann eigentlich als erstes gefragt, was haben die alten Brüder gemacht? Sie sagt, nix. Die waren perplex, die waren nicht vorbereitet, dass sowas passieren könnte. Und das ist genau das, was die Bibel eigentlich meint. Sie sagt, diese ganze Prozesse, diese ganze Verführung, diese ganze Gesetzlosigkeit, alles, was ihr hier lest über diese Zeit, geht in Tachai. Schnell, blitzartig, rasend, sodass er gar nicht mehr mitkommt. Und jetzt müsst ihr das Wort Gottes bewahren, dass ihr vorbereitet seid. Und jetzt weiß ich nicht nur vom Wort Gottes, was richtig ist, sondern ich weiß auch, was kommt. Also rechne ich mit allem. Lass mich auch nicht überraschen. Das ist das Entscheidende. Dass du bereit bist zu sagen, es kann alles passieren. Ich bin bereit, jedem zu widerstehen. Und das ist das, was kommen muss. Man muss innerlich bereit sein zu sagen, du musst mit allem rechnen. Michi, du weißt noch, wo der Judachrist bei uns war. Ich weiß bloß den Nachnamen. Du weißt heute nicht mehr in dieser Endzeit, was hier nicht alles blitzartig in eine Gemeinde reinkommen kann. Und dann musst du, ich sag's einmal, wirklich mit einer Stirn, so wie die Bibel sagt, hart wie Diamant, musst du Widerstand leisten. Wie Eisen, so hart musst du sein, du darfst nicht nachgeben. Und zu dem will uns die Bibel eben hier bereiten, dass man hier letztendlich aufpasst. Und die sagt dann in Vers 24, und hier kommen wir auch zu einer ganz wichtigen Ecke, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Die Sektebildung, die verrückte Lehrmeinungen, die blasphemische Dinge auch über die Person Jesu. Und da gibt es zum Beispiel einen namhaften Mann, wenn man dann abgeschaltet hat, kann ich gern die Namen sagen. Da gibt es einen namhaften Mann, der indirekt geäußert hat, dass er glaubt, er ist einer dieser zwei Propheten aus der Offenbarung 11. Dann hat man ihn gestellt, hat auf ihn geschossen praktisch, hat ihn unter Druck gesetzt. Er soll es widerrufen. Ich habe seinen Widerruf gelesen. Ich habe fast einen Lachkrampf gekriegt, wo ich den gelesen habe. Aus dem Widerruf liest du deutlich raus. Hiermit sage ich, ich bin's nicht. Aber wahrscheinlich bin ich später mal. So ungefähr hört sich das an. Das heißt, solche Dinge, dass so ein Unsinn passiert im Reich Gottes und dass er geduldet wird, dann habe ich namhafte Brüder, die den eingeladen haben. Da habe ich mit denen telefoniert, habe gesagt, wie könnt ihr den einladen? Klar, man, seid euch so böse. So ging's dann. Dann habe ich gesagt, ist euch klar, was hier abläuft? Das sind Leute, die vor der Endzeit gewarnt haben. Die sind genau dem in die Falle. Brutal. Und ich denke, das ist einfach wichtig, dass man weiß, es wird ganz, ganz, ganz schnell passieren.
Verführung. Es wird blitzartig Prozesse geben, die ablaufen über Gesetzlosigkeit, über diese Prinzipiellosigkeit. Es wird blitzartig passieren, dass Sekte sich installieren, dass zum Beispiel Sekte wie Zeugen Jehovas plötzlich eventuell, ich weiß nicht, ob es klappt, aber plötzlich Körperschaft des öffentlichen Rechtes sind. Und dann sind nämlich nicht Zeugen Jehovas die Sekte, sondern wir. Weil wir nämlich keine Körperschaft des öffentlichen Rechtes sind. Weil wir nämlich extrem sind in denen ihrer Augen. Wisst ihr, da passiert etwas und das alles wird blitzschnell rasend geschehen. 2. Timotheus 4, Vers 3. Auch dramatisch. Und ich möchte nochmals betonen, alles was ich jetzt zeige, läuft schnell ab. Läuft rasend ab, in einer galoppierenden Geschwindigkeit. 2. Timotheus 4, 3. Denn es wird eine Zeit kommen, und da steht Kairos, das heißt ein Zeitpunkt, ein punktueller Zeitpunkt, das heißt, es wird einsetzen, praktisch wie mit einem Startschuss, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehren beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden, griechisch, den Mythen, den Fabeln zuwenden. Ich sag's mal hart, Herr der Ringe, Harry Potter, und es gab ja den riesen Ärger im Reich Gottes, wo sogar Bücher über Harry Potter verbreitet wurden, um hier letztendlich das sogar zu benutzen. Solche Dinge wären früher unmöglich gewesen. Jeder, der zu uns kam, und es war für mich der Normalfall, und der hat sich bekehrt, und man hat mit ihm geredet, er soll sein Okkultzeug wegwerfen. Dann war immer das Erste, ich weiß noch, ich könnte euch den Namen sagen, wo Schwester mal komisch, das weiß ich nur wie heute, weil es so groß war, so dick, der hat sich einen Arm voll Bücher gebraucht, Herr der Ringe. Das war gar keine Frage. Es war Okkultliteratur. Das hat jeder gewusst, haben wir weggeworfen. Heute ist das alles nicht mehr klar. Das heißt, diese Dinge, dass auch die Mythe, das Mystische, das Okkulte in die Gemeinde reinkommt, wird blitzartig gehen. Und man kann sich hier nur ganz, ganz scharf absondern. Das wird aber passieren im Sinne von, dass Mystik kommt, dass solche Dinge letztendlich geduldet, toleriert werden. Das wird alles schleichend, aber blitzartig geschehen. Und wir müssen mit dem rechnen. Das wird für uns ein riesen Problem werden. Das nächste, 2. Thessalonicher 2, Vers 1. Und ich bitte nochmal zu beachten, alles unter dem Aspekt schnell. Und zwar, wenn man das hier sieht, da erklärt er nochmals, was wird passieren, bevor der Herr Jesus kommt. Er sagt, der Mensch der Gesetzlosigkeit, dort kommt der Antichrist. Aber in Vers 7 sagt er, die Gesetzlosigkeit wird wirken. Und jetzt erklärt er, was hier letztendlich alles passieren wird. Er sagt hier, es werden Zeichen und Wunder, Vers 9, und betrügerische Kräfte geschehen. Und zwar, er sagt, es wird eine Wirkung des Satans sein, Energie des Teufels, steht hier wörtlich. Energie des Satans wird hier passieren. Das heißt, es gibt übernatürliche Zeichen Wunder. Geschwister, wenn bei mir kannst du einen Tod auferwecken, dann muss ich eiskalt sagen, ist mir egal. Weil ein Zeichen und Wunder ist in der Endzeit für mich eher gefährlich als ein Beweis. Da kommen die Leute zu mir und sagen, oh, Karl Allmann, guck her, der ist doch gesund geworden, sei. Und? Willst du kranke Heilung? Geh nach Lourdes. Dort hängen die Krücke. Wer hat geheilt? Die Frau namens Maria oder ein Dämon namens Maria? So einfach ist es. Und das sind die Gläubigen vernagelt. Jetzt kommt etwas, wo das immer stärker, immer brutaler in die Gemeinde eindringt, da man solche Dinge toleriert, dass man keinen klaren Blick mehr hat, dass das letztendlich, ich sag's mal, zum Normalgut fast wird. Und das ist das Drama. Lukas 17, Vers 29. Er sagt hier, an dem Tage aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Gerade so wird es sein an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart werden wird. Er sagt hier, es wird sein wie bei Sodom und Gomorra, es wird sein wie bei Noah. Und jetzt ist die Frage, was ist Sodom und Gomorra? Man hat immer gedacht, abartige Sexualität. Weil das haben wir, das Fremdwort ist schon Sodomie. Aber die Bibel sagt was ganz anderes, das war eine Begleitfolge. Sie sagt, Fülle von Brot, das heißt Wohlstand. Ist es. Und im Wohlstand gebiert auch die sexuelle Abartigkeit. Die kommt aus dem Wohlstand. Du findest sowas nicht, wenn die Leute hungern. Findest du nicht? Du findest das alles nicht, wenn die Leute hungern oder unter Druck sind. Sondern du findest immer bloß, wenn sie wirklich, ich sag's mal, im Wohlstand schwelgen, dann passiert's. Und das ist genau das, was er sagt. Er sagt praktisch, die Sünde Sodoms kommt. Es wird eine Wohlstandsgesellschaft geben, die zu einem völligen moralischen und praktische sittliche Zerfall führt, basierend auf ihrem Wohlergehen. Wisst ihr, wenn ich jetzt die Augen aufmache und alles, was ich bis jetzt erzählt habe, sehe, ich gehe jetzt vor Tür raus und gucke einfach mal im Geist um mich, dann muss ich sagen, ist doch alles da, was fällt? Mir fällt nichts ein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich suche verzweifelt noch Dinge, die erst passieren sollten und ich finde nichts mehr. Doch, ich weiß schon noch ein paar Sachen, was passieren könnte, aber es ist schlimm. Matthäus 24, 32, das ist jetzt das Nächste. Also ich gebe euch einmal einen Tipp. Nehmt einmal eine überregionale Zeitung oder selbst der Zoller Albkurier. Nehmt einmal eine Zeitung und nehmt einen Stift und kreuzt einmal an, während von mir aus eines Monats, wie viele Berichte über Israel kommen, wie viele Berichte über Jerusalem kommen, wie viele Berichte über die Palästinenserfrage, über die Judenfrage kommen und wie viele Berichte und Geschehnisse, also weltpolitisch, überregional vom Rest der Welt. Da meint ihr, da stimmt was nicht. Dieses kleine Miniland, das man auf dem Globus sieht ja nicht einmal, das ist ein Problem. Du findest Jerusalem auf dem kleinen Globus findest fast nicht. Kommt mehr in der Presse wie alles andere. Da dreht sich alles drum. Und genau das sagt die Bibel. Sie sagt, Jerusalem wird zum Laststein aller Völker werden. Sie werden sich dran wundreißen. Das heißt, die Völker streiten nicht um New York, sondern die Völker streiten um Jerusalem. Die streiten auch nicht um Moskau oder um Barcelona oder um Paris, sondern die streiten um Jerusalem. Das heißt, das passiert. Und es wird immer stärker, immer schneller. Und hier steht Matthäus 24, 32, und das ist ganz wichtig, hier in Zeitende, von dem Feigenbaum lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Das heißt, Israel blüht auf. Israel ist die viertstärkste Militärmacht dieser Erde. Das darf man nicht vergessen. Wahrscheinlich sogar die dritte inzwischen. Ich sage es mal so, die Amerikaner wären wahrscheinlich froh, wenn sie das alles hätten, was die Israelis schon lange haben. Und die Israelis geben ihnen ja manchmal Material. Wenn das stimmt, was da berichtet wird, bauen sie das, was wichtig ist, vorher noch schnell los. Also das ist jetzt dritte Information, aber hier hast du etwas, Israel blüht auf und du siehst den Feigenbaum. Wie viele Gläubige mussten fast 2000 Jahre glauben, dass ein Staat Israel entsteht, dass das Volk wieder ein Land hat? Sie mussten Hesekiel glauben, obwohl sie nichts gesehen haben. Sie haben die Juden umeinander zerstreut auf der Erde gesehen, sie haben die Pogrome gesehen, sie haben die Judenverfolgung gesehen. Sie mussten glauben, dass Gott einen Staat gründet und wir haben es vor den Augen. Und was passiert? Für uns ist schon ganz normal. Das ist eins der größten Zeichen der Endzeit. Und das ist da. Und die Entwicklung um Israel wird immer schneller werden, immer rasender. Wenn man Lukas 21 sieht, dann kommt das Nächste. Und das hat niemand bemerkt. Das ist ganz still gelaufen. Und ich möchte nochmals betonen, nicht nur, dass das da ist, sondern es geht rasend schnell. Lukas 21, 10. Da sprach er zu ihnen, ein Volk, und da steht im Griechischen Ethne. Da kannst du also genauso gut übersetzen. Eine ethnische Gruppe wird sich gegen die andere erheben. Und ein Königreich gegen das andere. Es wird hier und dort Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen, Schrecknisse, große Zeichen geben. Das heißt, es gibt eine weltweite Erhebung der ethnischen Gruppe. Und wenn ihr in Ruhe, haben wir ja studiert, Richter 9 studiert, dann seht ihr, dass die Bibel zum Beispiel Israel mit drei Bäumen, mit vier Bäumen vergleicht. Sie sagt generell, die Bäume sind die Völker. Und hier sagt, heißt, die Bäume schlagen aus. Das heißt, die werden autonom. Das Commonwealth, das war, lässt doch mal Geschichtsbücher, das war die Weltmacht. England, das war die Weltmacht. Die Alten wissen das noch. Oder? Die Weltmacht. Tod. Was ist das heute noch? Marionettenstaat. Im Vergleich zu dem, was sie mal waren. Also es ist kein Vergleich mehr, was hier ist. Natürlich gehört es noch zum Machtbereich, aber sie sind nur letztendlich Anhängsel unter amerikanischer Protektoration. Sie sind letztendlich, wenn du es genau nimmst, nicht mehr diese Weltmacht. Die haben jeden Einfluss verloren, auch wenn sie deine Kriege mitmacht. Früher hat sie keine Amerikaner gebraucht, da hat sie die Kriege selber geführt. Da war es eine geballte Macht. Schweck. Das russische Imperium, auch ein Staatenbund von ethnischer Gruppe, bricht auseinander. Vollständig auseinander. Letztendlich, der einzige Staatenbund, der noch ganz, ganz fest ist, sind die Chinesen, und zwar wegen ihrer Diktatur. Aber selbst in Amerika, in Kanada, sind Autonomiebestrebungen zwischen englischem Teil, zwischen französischem Teil. Auch dort ist Autonomie. Das heißt, die Völker schlagen aus. Das Zeichen ist da. Und es wird noch schneller gehen. Und aber alles, was mit Israel zu tun hat, jetzt sagt hier Bibel, und vermehrte Katastrophe. Ich habe hier jetzt bloß eine Statistik. Dort heißt es, 1950 bis 1959, praktisch Naturkatastrophe 20. 1960 bis 69, 27. Ihr wisst ja, ab 68 oder ab 67 endzeitig eingeläutet. In der nächsten Periode, nämlich 70 bis 79, 47 Katastrophen, 80 bis 89, 63 Katastrophen, 93 bis 2002, 70 Katastrophen, Schaden 50 bis 59, 36 Milliarden, 60 bis 69, 65 Milliarden, 70 bis 79, 120 Milliarden, 80 bis 89, 186 Milliarden, 93 bis 2002, 477 Milliarden. Und ich könnte euch eine Statistik geben über die Erdbeben. Da würdet ihr sehen, wie die Erdbeben so ganz klein anfangen und dann rasend ausschlagend immer mehr werden. Kriege, Seuche, AIDS. Wisst ihr, du kannst, ich sag's euch ganz ehrlich, ich komme gar nicht mehr mit, welche Seuche gerade in ist. Du kommst ja gar nicht mehr mit, was ist jetzt gerade das Schlimme? Du hast diesen Ebola-Virus, den haben wir schon wieder vergessen, manchmal taucht er ja wieder auf. Dann hast du AIDS. Dann hast du die Maul- und Klauenseuche. Dann hast du plötzlich Creutzfeldt-Jakob-Krankheit. Dann hast du plötzlich jetzt SARS. Du hast alle paar Minuten hast was anderes. Das heißt, wie in einer rasenden Welle, wieder in Tachai, blitzartig, gehen diese Seuche, diese Krankheiten, diese Hungersnöte, diese Schrecknisse, diese Erdbeben. Ist mir aufgefallen, wie viele Erdbeben sind. Früher waren alle 20 Jahre Erdbeben. Wir müssen mal gucken, wie die Erdbeben sind. Die kommen regelmäßig, und zwar also ohne mit der Wimper zu zucken, Stärke 7. Das heißt, da passiert etwas. Und das Schlimme ist, das geht so schnell, so unbemerkt, wir werden so dran gewöhnt, dass wir gar nicht mehr merken, dass das geht. Und das ist das, was die Bibel meint. Es wird blitzartig und schnell geschehen. Und darum müssen wir die biblische Texte im Kopf haben, dass wir sofort erinnert werden und sagen, das ist es. Jetzt passiert es wieder. Jetzt wieder. Hier wieder. Jetzt geht die Bibel hin und sagt, in Lukas 21, Vers 25, das wird bewirken, dass der Antichrist kommt. Wisst ihr warum? Das ist jetzt antihindirekt. Dort heißt es, es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen und auf Erden Angst der Völker. Da steht wieder der ethnische Gruppe, der Nationen. Vor Ratlosigkeit beim Tosen des Meeres. Und das Meer ist unter Prophetie das Völkermeer. Unter Wogen, da die Menschen in Ohnmacht sinken werden, vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis, da steht im Griechischen Ökumene, kommen soll. Das heißt, es wird zu einer Ratlosigkeit führen. Da gehört dazu der Terror, dass da Terroranschläge sind. Das heißt, die Menschen kommen in den Zustand, wo sie nur noch Angst haben. Wisst ihr, wenn du jetzt siehst, wie die sozialen Systeme zum Beispiel in Deutschland wackeln, ist das schon nicht unterschätzen. Was bewirkt denn das bei einem Mensch? Das bewirkt doch bei einem Mensch, dass er krankhaft Angst hat. Und dass er sich um seine Zukunft sorgt. Und jetzt gibt es Menschen, die können nichts dafür tun, weil sie nicht in der Lage sind. Die kommen unter Panik. Und genauso kam der Hitler an die Macht. Und genauso wird der Antichrist an die Macht kommen. Weil auf der Erde Zustände herrschen werden, wo alles Angst hat. Man hat Angst dann, dass zum Beispiel der Koreaner die Atombombe hat. Man hat Angst, dass der Iraner die Atombombe hat. Man hat Angst vom Super-GAU, dass jemand auf den Knopf drückt. Man hat die ganze Zeit Angst, dass Atomexplosionen kommen, dass Terroranschläge kommen, dass ein Weltkrieg kommt, dass irgendetwas passiert. Das alles eskaliert. Das geht immer schneller und das geht in rasender Geschwindigkeit. Und das wird bewirken, dass die Menschen einen Wahn der Angst aufbauen, so wie es der Bibeltext sagt. Und dann wird ein Mensch kommen und wird sagen, Friede. Ihr braucht euch nicht mehr um eure Rente zu sorgen. Die Renteversicherung ist gesichert. Ihr braucht keine Angst mehr haben. Wir haben ein Programm, wo wir jede Atomexplosion ausschließen können. Ihr braucht keine Angst mehr haben. Wir haben den Impfstoff für alles. Ihr braucht keine Angst mehr haben. Es ist alles da. Ihr müsst nur mich akzeptieren. Und ihr werdet Ruhe haben für eure Seelen. Genauso wird der Antichrist reden. Nicht die Ruhe für die Seele, die der Herr Jesus in Matthäus 11, 28 sagt, sondern ihr werdet eine fleischliche Ruhe für die Seele bekommen. So wird der Antichrist kommen. Das muss man verstehen. Das alles hat letztendlich nur den Sinn, diese Endzeit einzuleiten und dem Antichrist den Weg zu bereiten. Da können wir nicht kommen dazu. Braucht man gar nicht reden. 21, 24. Und Lukas ist hier sehr, sehr ergiebig. Wo man einfach nochmal sieht, Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis dass die, und jetzt steht Kairos, das heißt, die Zeitpunkte der Heiden erfüllt sind. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Damit steht Mehrzahl, Plural, und damit passiert das nicht punktuell, sondern in Schüben. Und das ist auch der Grund, warum das schrittlesweise geht. Das heißt, die Zeit der Heiden geht schrittlesweise zu Ende. Das heißt, die Tür geht ruckerlesweise zu. Und Jerusalem ist seit 1967 nicht mehr zertreten. Die Israelis haben freiwillig den Tempelberg zurückgegeben. Hat sie nicht gebraucht. Die hätte Jerusalem völlig annektieren können. Aber es ist hier der erste Schritt geschehen. 67, Gründung der Satanskirche, Gründung der charismatischen Bewegung, Gründung der Studenten, also ich sage mal der Studentenbewegung, die berühmte 68er Generation, Frankfurter Schule, Marcuse, wird geboren praktisch. Das heißt, das sind heute die Leute, die an der Macht sind. Das heißt, da ist etwas passiert, ein ungeheurer Schub, seit 67. Und jetzt siehst du plötzlich diese Rückeroberung Jerusalems, war der Startschuss. Und jetzt siehst du, dass genau das passiert ist, was die Bibel sagt. Von dem Zeitpunkt an ist es in Tachai. Ihr habt das leichteste Merkmal von der Welt. Wenn ihr Auto fahrt und ihr guckt runter und ihr seid der Tachometer, dann vergesst ihr das Wort Tachometer, griechisch. Tachos. In Tachai, es geht schnell. Jedes Mal, wenn du Auto fährst, musst du dran denken, es geht schnell. Nicht dein Auto, sondern jenseits. Kannst du das schon merken? Du siehst da, wenn du auf deinen Tacho guckst, so geht's. Rasend schnell. Und wir haben hier jetzt ein Problem, und zwar, der Mensch assimilisiert sich, er gewöhnt sich dran, er ist einfach ein Gewohnheitstier. Er gewöhnt sich auch an diese extremen Zustände. Und nach einer Zeit denkst du nicht mehr, dass schlimm sei. Und das ist das Teuflische. Drum sagt nämlich die Bibel, dass du das Wort Gottes bewahren sollst. Weil es so schnell geht und weil der Mensch so schnell vergisst, sollen wir bewahren. Das ist der ganze Grund. Das ist der Block, der Vers 6 und 7. Wenn man jetzt weitergeht, 1. Thessalonicher 5. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird das Verderben plötzlich sie überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Und das wissen jetzt die Jungen schon wieder nicht mehr. Das, was heute an UNO, an Friedensbewegung, an weltweiter Friedensaktivität ist, das hat eine Konferenz zugrunde gelegt. Das ist durch eine Konferenz gegründet worden. Die hat Kaiser. KFZE, Konferenz für Friede und Sicherheit. Das ist wirklich der Text hier. Und da musst du sagen, wenn das kommt, wenn ein weltweites Management des Friedens kommt über diesen Erdball, egal wie es dann gerade heißt, sagt er, dann tickt die Bombe bereits. Das sind wie bei der Frau Wehe, dann ist die Geburt kurz vom Beginn, dann kommt der Knall, dann kommt der Schlag. Wir haben eine Weltpolizei, wir haben One World. Das alles war undenkbar vor Jahren. Das alles kommt aus dieser Entwicklung und es braut sich zusammen. Das heißt, der Tag des Herrn, die Wiederkunft ist nahe. Sieht man diesen Dingen. Wir haben dann in der Offenbarung 8, Vers 10, der Stern Wermut fällt vom Himmel. Das steht im Ukrainischen, heißt die Pflanze Beifuß, Wermut heißt Tschernobyl. Entweder fliegt das Ding nochmals in die Luft oder dort ist so viel passiert, was wir gar nicht wissen, dass schon alles verseucht ist. Also weil. Das heißt, man sieht hier, ich habe es ja schon oft erzählt, selbst im Zollernalb-Kurier kam es muss ich vorstellen, über die ganze Seite so ein Artikel, ich habe ihn rausgeschnitten, wo drin stand, die Offenbarung erfüllt sich. Und da kann man von weltlicher Seite kann man ausführliche Erklärung, dass das Wort Tschernobyl letztendlich das Wort für Wermut ist und dass die Offenbarung sich erfüllt. Muss ich vorstellen, die Welt. Da habe ich denken müssen, die Kinder dieser Welt sind klüger wie die Gläubigen. Also der Redakteur, der hat da was wohl verstanden gehabt. Wir sehen, dass die Hure Babylon entsteht, Offenbarung 17, 18. Wir sehen die Welteinheitskirche. Wisst ihr, ich sage es mal vorsichtig. Der Wilhelm Busch hat einen Spruch gehabt, den vergesse ich nie. Er hat immer gesagt, entweder sind unsere Väter narr gewesen oder wir. Entweder gehen die Menschen verloren, wir müssen sie evangelisieren und ohne Jesus gehst du verloren. Und entweder haben wir uns abgesondert, entweder ist Sünde Sünde. Er hat immer gesagt, das ist Normale. Unsere Väter haben das gepredigt, dann predigen es wir. Jetzt ist die Frage, sind unsere Väter Narren, die sich lieber totschlagen ließen, als eine katholische Messe teilzunehmen, die lieber sich ersaufen ließen, wirklich, ich war jetzt in Zürich, haben wir das Täuferhaus angeguckt, und dort haben sie unsere Glaubensgeschwister jämmerlich ersäuft, anders kann ich es nicht nennen, und die haben die so bestialisch ersäuft, das kann man gar nicht die Worte fassen, und die Evangelischen haben dann hinterher ganz locker mitgemacht. Ihr müsst einfach einmal das Buch lesen, die taufgesinnten Gemeinde. Wenn du das liest, dann musst du sagen, unsere Vorfahren, die Gläubigen, sind in den Tod gegangen für bestimmte Wahrheiten. Und die verkauft man heute mit links. Alles das was uns eint. Nee. Das Problem ist alles das, was uns trennt, nicht das, was uns eint. Das ist doch mir völlig egal, ob jemand in bestimmte Lehrpunkte gleich ist, wenn er in radikal entscheidende Lehrpunkte schief liegt. Dann muss ich es ablehnen. Und das, was wir heute erleben, diese Hure Babylon, das ist ein Zusammenschluss einer Einheitsmeinung. Da wird eine Einheitsmeinung gebildet, auch in der evangelikalen Welt. Und sagt, wenn du nur das ist doch alles okay. Er ist doch nicht gegen Jesus. Dann musst du den Rest lassen. Und das genau ist Hure. Das geht rasend schnell. Ich könnte Missionswerke sagen. Ich habe vor 10 Jahren gesagt, dass Liebe Zell kippt. Das sind nicht die Geschwister gekommen und haben gesagt, oh, hast du schöne Sache gesagt. Da kommen zu mir und sagen, du bist ja einer der Fiesesten, du bist ja ein Miesmacher, du bist ja ein Unker, ein Pessimist. Guck doch mal her, wenn bloß Liebe Zell gekippt wäre. Guck doch mal rum, was alles gekippt ist. Was ist denn noch übrig? Wisst ihr, ich kann mich nur erinnern, wo ich in der Pfingstbewegung war, hat mir ein Prediger vom EC beim Nathanael der Rost runtergetan. Er hat mich gefragt, ich sehe dich in letzter Zeit nicht mehr, wo gehst du hin? Ich habe gesagt, jetzt Volksmission, hat er mir den Finger gezeigt, hat gesagt, mit dir habe ich nichts mehr zu tun. Hiermit sind mir getrennte Leute, Schwärmerei, Pfingstbewegung, von unten, vom Teufel, zu Deutsch, fort. Heute ist kein Problem, den Film Kreuz und die Messerhelden im Rahmen vom EC laufen zu lassen. Das ist das größte Dokument der Pfingstbewegung, das missionarisch je von der Pfingstbewegung geschaffen wurde. Das ist heute kein Problem. Jetzt sage ich mal ganz hart, waren unsere Väter nach oder wir? Das ist was passiert, merkt ihr? Es ist passiert, rasend schnell. Der Gnadauer Verband hat letztendlich die Berliner Erklärung, dass die Pfingstbewegung eine Verführung darstellt, hochgehalten, jahrelang, jahrzehntelang. Innerhalb kürzester Zeit sind sie umkippt und es kam die Gießener Erklärung. Ich glaube, Gießer war es, wenn ich es richtig weiß. Die das Ding auf den Kopf stellt. Führende Leute, Gnadau. Entweder war der ihre Väter nachher oder sie. Jawohl, da ist was passiert. Da passiert im Hintergrund was. Du siehst die politische Welteinheit. Dieses One World, was Bush macht. Weltdiktatur. Zum Beispiel, man sieht hier, wie bestimmte Dinge einfach toleriert werden vor der ganzen Welt. Da lässt niemand mehr Widerstand. Ist brutal. Wir haben Medien. Wisst ihr, das Problem ist doch, sag mal, jetzt sage ich es mal vorsichtig. Das Problem ist heute nicht mehr, dass das Bild des Tieres irgendwo steht und man es anguckt, sondern das Problem ist doch heute, dass du das Bild des Tieres im Hosensack mit rumträgst, oder? Du hast das Bild des Tieres heute in der Hosentasche. Du hast halt Handys, wo zum Beispiel Internetzugang, wo das Bild drauf ist. Das wird alles mobil, das wird alles hautnah. Das heißt, die Mediengesellschaft frisst uns auf. Das Bild des Tieres kommt. Immer rasender. Das heißt zu Deutsch, es wird alles mit einer rasenden Geschwindigkeit kommen. Ich habe jetzt nur mal versucht, das zu erklären, was schnell geschehen wird, was rasch geschehen wird, möchte aber ein paar Prinzipien noch aufzeigen. Und zwar, wisst ihr, wir müssen uns daran gewöhnen, dass das rasend schnell geht. Aber wir müssen, um dem zu begegnen, bibelfest sein. Wir müssen wissen, was lehrt die Bibel da drüber. Und dass das so kommt. Und dann wunderst du dich nicht, du musst auch wissen, was du tun musst. Was jetzt mal ganz wichtig ist, Matthäus 24, 36, da sagt der Herr Jesus, trotz den Zeichen der Zeit ist etwas wichtig. Um jenen Tag, aber um die Stunde, weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Das heißt, der Jesus sagt ganz klar, man kann die Zeit nur erkennen, die Zeichen der Zeit, aber man kann sie nicht berechnen. Ich habe immer wieder Brüder getroffen, die haben gerechnet. Schöne Berechnungen. Ich habe auch schon gerechnet. Schöne Berechnungen. Entrückung am 65. Geburtstag vom Leiter vom Missions, von dem Missionswerk. Herrlich, das ist doch toll. Wisst ihr, Gott sagt, niemand weiß Zeit und Stunde und die ganzen Berechnungen sind alles Unsinn gewesen über die Jahrhunderte. Das war alles Unsinn. Und wir müssen es sehen. Zeit und Stunde weiß niemand. Das ist schon mal für uns ganz wichtig. Wir sehen die Zeichen der Zeit, aber wir wissen nicht, wie lange es geht. Ich sage zu meinem Jungen zum Beispiel, du dienst dem Herrn, du bist radikal, wenn ich weiß, du wolltest im Leben schon nichts mehr tun, wie im Herrn dienen. Er hat gesagt, du musst vernünftig in dieser Welt leben. Du weißt nicht, wie lange es geht. Also sei vernünftig, sei entschieden, diene dem Herrn, aber du musst trotzdem deine Ausbildung machen, du musst normal sein. Man muss normal bleiben, man darf nicht schwärmerisch werden. Ganz normal. Und dann sagt Bibel in 1. Thessalonicher 4, für uns Gläubige ist auch nicht das, was hier endzeitlich abläuft, das Entscheidende. Wir werden zwar von dem dauernd bedrängt, sondern er sagt, für uns Gläubige passiert was anderes. 1. Thessalonicher 4, 13, er sagt hier, Paulus, ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit sich führen. Und jetzt beschreibt er die Wiederkunft. Jetzt beschreibt er, wie der Herr Jesus in den Luftraum wiederkommt, der Gemeinde begegnet. Und jetzt kommt was Entscheidendes. Er sagt, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen, den Toten, entrückt werden, in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten von den Zeiten und Zeitpunkten. Da kommt 1. Thessalonicher 5. Das heißt, er sagt hier, für euch Gläubige kommt der große Tag. Erhebet eure Häupter, ihr seht die Zeichen, ihr seht, der Abfall kommt, der Herr ist nahe. Das ist das, was die Gläubige umtreibt. Er sagt, für die Gläubige ist etwas ungeheuer Hoffnungsvolles. Ihr seht Jeremia 30, Vers 7, kurz. Wir sind kurz davor, dass die Trübsal für Israel beginnt, dass die ganze Welt Israel verfolgen wird. Ihr seht alle die Zeichen der Zeit. Und jetzt müsst ihr wissen, jetzt ist letztendlich die Stunde, wo die Wiederkunft Jesu bevorsteht. Jetzt kannst du sagen, Herr Jesus, komme bald. Weil jetzt ist passiert. Jetzt gibt der Herr Jesus selber eine ganz klare Erweisung. Paulus gibt die gleiche, die ist identisch. Und ich denke, das ist von letzter Bedeutung, dass man das versteht. Wieder im Lukas 21. Wenn das alles so schnell geht und das Wort Gottes hier der entscheidende Faktor ist, dass ich das durchschaue, durchblicke und mich richtig vorbereiten lasse, was sagt der Herr, was soll ich tun? Lukas 21. Es geht schnell. Also muss ich genauso schnell mein Herz bereiten, dass ich dem begegnen kann. Jetzt sagt er hier, habt Acht auf euch selbst. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Wir Gläubige müssen endlich lernen, auf uns selber aufzupassen. Es gibt Dinge, da können wir gar nicht auf uns selber aufpassen. Da brauchen wir den guten Hirte, der auf uns aufpasst. Das ist gar keine Frage. Aber es gibt Punkte, wo der Herr sagt, pass auf dich auf. Hier zum Beispiel. Und zwar jetzt sagt er, was sollen wir tun? Dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch, Trunkenheit, Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt. Denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Darum wacht jederzeit und bittet, dass er gewürdigt werde, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Das heißt, er sagt hier ganz einfach, ihr müsst aufpassen, dass der Alltag euch nicht packt. Das heißt, dass Sodom und Gomorra euch nicht packt, die Wohlstandsgesellschaft, dass Noah euch nicht packt. Wisst ihr, was er da zum Beispiel sagt? Das ist ein ganz wichtiger Punkt für die Jungen. Heiraten und geheiratet werden, ist auch eine Falle. Ich sage nicht, dass man nicht heiratet und nicht sich verheiraten soll, wenn es der Wille Gottes ist, aber man kann hier einen Kult draus machen. Man kann einen Kult draus machen. Wisst ihr, und heute ist so, mir hat die Alte nur beigebracht, in Täuflingen gab es ein Gesetz, ich weiß ja nicht, da müssen wir jetzt die alte Täuflinger fragen, mir hat man nur gesagt, was sie schickt. Mir hat man gesagt, es schickt sich, dass der Mann mit 28 heiratet und die Frau mit 25. So bin ich aufgewachsen. Das habe ich im Kopf gehabt. Dann habe ich mit 22 geheiratet, dann habe ich schon gedacht, das ist nicht normal. Das heißt, das haben wir mir nur beigebracht. Und heute ist so, wenn heute Jungen mit 18, 19 nicht verlobt sind, mit 20 nicht verheiratet, dann denke ich, das sei was falsch. Das ist auch Endzeit und Zeitgeist. Dieses Heiraten, Verheiraten ist auch fast zur Sucht, zur Manie, zum Wahn geworden. Entscheidend ist doch, wie ich zum Herrn stehe. Und er sagt hier, pass auf, dass ich genau das, was das Herz beschwert, auch die Sorge des Lebens, da gehört auch das dazu, was Ehe betrifft, da gehört aber auch dazu, Job, alles dieser Sorgegeist, dass der mich nicht packt, sondern dass ich frei bin. Alle eure Sorgen werft auf ihn, auf den Vater im Himmel, im Namen Jesu. Das ist das, was Gott will. Und er sagt, habe Acht auf dich selbst. Und jetzt kommt die Botschaft, die der Herr Jesus den Gläubigen gibt und sagt, wenn dieses Blitzartige geschieht, wenn die Endzeit eskaliert, wenn dieses Rolliersystem, dieses Schneeballsystem alles in eine rasende Geschwindigkeit zwingt, wenn die Gläubigen getrieben werden, was dann? Dann sagt er, Matthäus 24, 45, schon einfache Erweisung. Der ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zum richtigen Zeitpunkt. Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen und anfängt, die Mitknechte zu schlagen, mit den Schlemmern zu essen und zu trinken, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, wird ihn in zwei hauen und ihm seinen Teil mit den Heuchlern geben. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Ganz einfache Aussage. Da braucht man keine Theologie zu studieren. Die Bibelstelle sagt ganz klar, wenn jemand dem Herrn wirklich dient und seine Berufung auslebt, wenn er wirklich Gott dient und wirklich zuerst noch im Reich Gottes trachtet, dann ist er bereit. Das ist die Aussage von der Stelle. Man ist bereit, indem man Gott dient. Man ist nicht bereit, indem man Heiligung praktisch krankhaft trägt und überall sucht, wo noch was ist, sondern indem man einfach von ganzem, ehrlichem Herzen Gott dient. Dann kommt sowieso das Wirken des Heiligen Geistes, dass der Finger drauflegt. Wenn man einfach Gott dient, dann ist man bereit. Das ist ein entscheidender Punkt. Unser Ziel ist das, dass Matthäus 24 passiert. Ich habe ja vorher gelesen, von diesem Tag und Stunde, den niemand weiß. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Jetzt kommt der ganz entscheidende Punkt. Die Bibel lehrt, sie merkten nichts. Das heißt, die Masse merkt nichts, die abgefallene Christenheit merkt nichts. Das ist schon mal ein Endzeitzeichen. Und das Nächste, was jetzt für uns wichtig ist, dann werden zwei auf dem Feld sein. Der eine wird genommen, der andere wird gelassen werden. Zwei werden auf der Mühle mahlen, der eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen. Auf der Parallelstelle heißt noch, der eine ist im Bett und der andere ist wach. Das heißt, es passiert auf der ganzen Erde zum gleichen Zeitpunkt. Der eine schläft nämlich und der andere arbeitet. Und jetzt sagt die Bibel hier, das wird passieren für die Gläubigen. Das heißt, die Ungläubigen merken nichts, die Gläubigen sind vorbereitet durchs Wort Gottes und sie wartet auf das, auf die große Trennung. Wenn nämlich durch die Entrückung die Gläubige zum Herrn geht und die abgefallene Christenheit und die abgefallene Welt am Antichristen preisgegeben wird. Und jetzt sagt er wieder hier, und ich denke, es ist wichtig, so wachet nun, da ihr nicht wisst, zu welcher Stunde euer Herr kommt. Er sagt, wachet. Wisst ihr, und jetzt kommen wir zum heiklen Schluss. Und mit dem möchte ich auch schließen. Und zwar, wenn man die Stelle nochmal uns ansieht, dann steht was ganz Einfaches. Nachdem er sagt, ich komme bald, nachdem er diese Schnelligkeit betont und die Wiederkunft in den Mittelpunkt stellt, sagt er, glückselig, wer die Worte, das heißt das Wort Gottes, der Weissagung dieses Buches bewahrt. Jetzt kann man streiten, nur das Buch der Offenbarung oder das ganze Buch. Ich denke, die Bibel meint das ganze Buch, dass er dieses Buch bewahrt. Er sagt, glückselig, wer bewahrt. Und jetzt kommen wir zu Kolosser 3,16. Zu einer ganz entscheidenden Stelle. Wo er ganz einfach sagt, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. In aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Also da mal interessiert die öffentliche Versammlung, sondern da meint er innerlich, was bei mir innerlich passieren soll. Und was immer ihr tut in Wort oder Werk, das alles tut im Namen des Herrn Jesus und Gott dankt Gott dem Vater durch ihn. Das heißt, die Bibel sagt, das Wort Gottes muss mein Ein und Alles sein. Das Wort Gottes muss reichlich in mir wohnen. Wie haben wir begonnen heute? Das Wort Gottes, das vollständig unfehlbar ist. Das Wort Gottes, das vollständig perfekt ist. Das heißt, ich muss mich mit den Gedanken Gottes füttern. Ich muss die Bibel studieren. Wisst ihr, ich habe jetzt gemerkt, wenn ich noch mehr Bibel lese und noch mehr Bibel lese und noch mehr Bibel lese und selbst wenn ich im Zug schon alles gelesen habe und ich lese dann nochmals so eine Runde quer durch das, was ich mir in der Bibel verzettelt drin habe. Ich habe einfach gemerkt, dann gehe ich noch befreiter heim. Dann ist der Tag noch gesegneter. Wisst ihr, das ist das Wort Gottes. Der Teufel wird alles tun, dass wir es nicht aufnehmen, dass wir es nicht bewahren. Warum? Weil er ganz genau weiß, wenn jemand im Wort Gottes zu Hause ist und da drin lebt, dann sieht er, dann durchfliegt er's. Dann hat der Heilige Geist Material, das er mir lebendig machen kann, das er mir in Erinnerung bringen kann. Dann bin ich gewappnet, dann bin ich geschützt. Und vor dem Hintergrund, ich möchte nochmals betonen, er sagt, das Wort ist gewiss und wahrhaftig. Er hat es extra geschickt, dass wir bereitet sind, dass wir wissen, was passiert. Das Zentrum ist, Der Herr kommt wieder, kommt bald. Um die Wiederkunft herum ist von letzter Bedeutung, dass wir das Wort Gottes bewahren, dass wir bereit sind und begreifen, es läuft alles schnell ab. Wenn wir das Wort Gottes bewahren, sind wir gefeit, sind wir bewahrt. Das ist das, was Gott will. Und ich habe das vor kurzem erst wieder neu begriffen. Wisst ihr, was ich dann machen musste? Ich musste meinen Alltag umstellen. Ich musste mir bestimmte, ich sag mal, Zügellosigkeit, die ich mir gegönnt habe, die musste ich wieder aufgeben. Ich habe gesagt, ich muss mich wieder mit letzter Gewalt, ich sage ausdrücklich Gewalt, am Wort Gottes zuwenden, weil es manchmal ein Kampf ist. Es hat mal ein Bruder zu mir gesagt, das hat er sogar öffentlich gepredigt. Er hat gesagt, es gibt Tage, da schleife ich mich völlig kaputt in die Gegenwart Gottes, um stille Zeit zu machen. Ich schleife mich in die Gegenwart Gottes. Und erst wenn ich mich in die Gegenwart Gottes geschleift habe und begonnen habe zu beten, begonnen habe die Bibel zu lesen, dann kommt die Befreiung, dann kommt die Normalität. Aber bis ich dort bin, muss ich mich reinschleifen. Aber genau das ist das, was die Bibel meint. Bewahret. Man muss ums Wort Gottes kämpfen und muss hier einen klaren Weg gehen. Weil alles, was mit der Wiederkunft, mit der Endzeit zu tun hat, rasend schnell geht. Geschwister, wir haben keine Zeit zu überlegen. Wir können nicht sagen, ja, es ist jetzt schon langsam Juli ist gebrochen und jetzt ist schon bald Urlaubszeit. Im Urlaub werde ich wieder mich um den Herrn kümmern. Im Urlaub werde ich wieder Bibel lesen. Wisst ihr, wenn ihr beginnen müsst, ich höre jetzt auf, dass ihr noch ein bisschen Zeit habt. Heute müssen wir beginnen, nicht morgen. Morgen ist zu spät. Heute müssen wir beginnen, ins Wort Gottes reinzugehen und zu sagen, Herr, öffne mir die Augen. Ich sitze morgens im Zug, wisst ihr, was ich bete? Ich meine Bibel aufschlag, da bete ich in der Regel, Herr, lass mich alles sehen, wie du es siehst. Lass mich alles sehen, wie du es siehst. Und dann erwartest du, dass er dir es zeigt. Und dann wird er die Augen aufgehen, dann siehst du, welche Stunde geschlagen hat. 11 hat schon lang geschlagen. 11:30, 11:45 hat es auch schon lang geschlagen. Wir warten ja auf den letzten Schlag, auf den 12 Schlag, dass die Türe zugeht. Da sind wir kurz davor. Ich möchte nochmal beten zum Schluss. Herr Jesus, ich möchte einfach danken, dass du nicht nur alles getan hast im Kreuz von Golgatha, dass wir bereit sein können, sondern dass du uns in deiner Gnade auch dein Wort gegeben hast, dass wir alles verstehen können. Dass wir verstehen können, dass es entscheidend ist, dass du kommst. Dass du wirklich vor der Tür stehst. Nicht nur vor der Herzenstür, sondern dass du vor der Tür der Gemeinde stehst. Und dass alles rasend schnell gehen wird. Dass aber auch die Verführung schnell gehen wird. Und du sagst, habt Acht auf euch selbst. Und möchtet einfach gehorsam sein. Möchtet beginnen, auf uns selber zu achten. Möchtet beginnen, das Wort Gottes zu bewahren. Es reichlich in uns wohnen zu lassen. Unsere Herzen auszurichten. Dir zu dienen. Zu arbeiten, wie es in Matthäus 24 steht. Dass wir bereit sind, wenn du kommst, dass wir wirklich beten können, Herr, komme bald. Und dass wir die Endzeit überleben und dass wir sie verstehen, dass wir uns wehren können, dass wir nicht untergehen, sondern im Gegenteil, es wird was sein dürfen zum Lobpreis deiner Herrlichkeit. Du kennst unser verkehrtes Wesen, du kennst das Fleisch. Ich bitte einfach, erbarme dich. Du bist der Herr der Gemeinde, du sorgst für deine Gemeinde. Sorge auch für uns hier in Taifingen, in Albstadt. Gib uns einfach Gnade. Erbarme dich, dass wir es begreifen. Und dass wir einen klaren Weg gehen und dir dem Lamme folgen. Ich will nicht nur bitte für die Gemeinde, sondern ich bitte für mich, für jeden von uns. Erbarme dich und ich danke dir dafür. Amen.
Amen.
Amen.